Der Bibeltext für heute steht in Matthäus 9, 9 bis 13 und auf Seite 3 vom Programmheft. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in sein Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit den Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden bedürfen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Eine Kultur der Gnade. Das ist der Titel der neuen Predigtserie, die wir heute gemeinsam beginnen wollen. Und wir wollen uns an den nächsten Sonntagen die Frage stellen, was für eine Kultur wollen wir als Kirche leben? Was sind unsere Werte? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und der Name der Serie verrät schon, was Grundlage dieser Kultur sein soll, nämlich Gnade. Warum? Weil Gnade das ist, was auch Gott uns gegenüber lebt. Weil Gnade das ist, was Gottes Handeln an und mit uns prägt und weil es das ist, was wir im Handeln von Jesus sehen. Und davon wollen wir uns prägen lassen. Wir wollen eine Kultur, die von Gnade geprägt ist. Und was das konkret bedeutet, das werden wir uns in den nächsten Sonntagen an einzelnen Bibeltexten ansehen. Und so auch heute. Und der Text steht heute im Matthäus-Evangelium. Ihr habt ihn ja gerade gehört. Und Matthäus war einer der engsten Nachfolger von Jesus. Er berichtet in seinem Evangelium, wer dieser Jesus eigentlich ist und was der so gemacht hat. Und ich will mit euch den Text jetzt gerne Schritt für Schritt durchgehen und gemeinsam entdecken, wie Jesus hier mit Menschen umgeht. Der Text beginnt damit, dass Jesus einen Mann in seine Nachfolge ruft. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen. Und er sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Dieser Matthäus, von dem hier die Rede ist, ist genau der Schreiber dieses Evangeliums. Das bedeutet, Matthäus berichtet hier von seiner eigenen Berufung. Und ich finde es bemerkenswert, wie knapp er das tut. Ja, sein Leben ändert sich hier eigentlich komplett. Er folgt jetzt Jesus nach, er wird durchs Land ziehen, er lässt seinen Beruf hinter sich. Und er handelt es mit so einem kurzen, nüchternen Satz ab. Jesus sieht ihn, er sagt, folgt mir nach, Matthäus folgt ihm nach. Wahrscheinlich hatte Matthäus schon von Jesus gehört, vielleicht hat er ihn auch erlebt. Also es gibt möglicherweise eine Vorgeschichte, aber Matthäus berichtet uns davon nichts. Es scheint so, als wäre dieses Berufungserlebnis nicht der Hauptpunkt der Erzählung, als wäre das eigentlich nur der Einstieg in das, was Matthäus eigentlich erzählen will. Und das kommt in Vers 10. Nach dieser Berufung gibt Matthäus ein Festmahl. Das steht in unserem Text nicht so explizit drin, aber die anderen Evangelien berichten auch darüber und da steht es nochmal genauer. Allerdings steht da auch nicht, warum er ein Festmahl gibt, da können wir nur spekulieren. Vielleicht eine Art Abschiedsessen, weil er jetzt die Stadt verlassen wird, das Dorf verlassen wird, mit Jesus umherzieht. Vielleicht wollte er seinen Bekannten und Freunden die Chance geben, diesen Jesus auch kennenzulernen. Wir wissen es nicht genau, aber interessant ist, wie diese Gäste bei diesem Festmahl beschrieben werden, nämlich als Zöllner und Sünder. Unter Sündern können sich die meisten vielleicht irgendwas vorstellen. Hier geht es um Leute, die offensichtlich nicht so leben, wie es gut und richtig wäre, wie Gott sich Leben gedacht hat. Aber was hat es mit den Zöllnern auf sich? Wir wissen aus Vers 9, dass Matthäus selber Zöllner ist. Das heißt, die Leute, die er hier einlädt, sind seine Berufskollegen quasi. Und Zöllner waren in der damaligen Gesellschaft verhasst. Ja, wir finden in der Bibel immer wieder diesen Ausdruck Zöllner und Sünder, die wurden oft in einem Atemzug genannt. Und warum? Warum waren Zöllner so verhasst? Das hatte unterschiedliche Gründe. Und das erste war, dass sie mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Ja, zu der Zeit war Israel von den Römern besetzt. Und die Zöllner, das waren meist israelitische Personen, die für Rom Wegzoll eingetrieben haben. Ja, und darum hat man sie als Verräter gesehen, als Verräter an der jüdischen Nation. die mit dem Feind gemeinsame Sache machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Zöllner eigentlich fast immer zu hohen Zoll verlangt haben. Und das liegt daran, dass das mit dem Zoll quasi so funktionierte, dass man sich bei Rom für Geld eine Zollstelle mieten konnte. Man hat Rom quasi die Zolleinnahmen vorgestreckt. Und alles, was man dann an seiner Zollstelle an Zoll eingenommen hat, das durfte man selber behalten. Das heißt, für den Zöllner war alles, was er mehr eingenommen hat, als an Miete für seine Zollstelle zahlen musste, war für ihn Gewinn. Und es hat dazu geführt, dass die Zöllner sehr hohe, zu hohe Zölle gefordert haben, um sich selber zu bereichern. Und das Dritte ist, durch ihren Beruf sind Zöllner zwangsläufig mit den Angehörigen fremder Kulturen und mit deren Geld in Berührung gekommen. Und für religiöse Juden haben sie sich damals dadurch rituell verunreinigt. Ja, es gibt ja dieses große Unrein-System mit den verschiedenen Tieren, die man auch essen darf oder nicht, oder Tote anfassen, all diese Dinge. Und da zählte das eben auch dazu. Und darum wollte man mit denen nichts zu tun haben, um sich nicht selber zu verunreinigen. Also Zöllner waren aus vielen Gründen im jüdischen Volk verhasst. Sie wurden als Diebe gesehen, als Verräter an der Nation. Sie waren irgendwie Sinnbild für Gier, für Unehrlichkeit. Und die allgemeine Meinung war, dass ein Zöllner keine Chance hat, jemals wieder gut vor Gott dazustehen. Und so jemand war Matthäus, ein Zöllner. Und aus irgendeinem Grund begreift er, dass sich was ändern muss. Er folgt dem Ruf von Jesus, er kehrt um. Und jetzt waren Zöllner üblicherweise reich, wahrscheinlich auch Matthäus, und er gibt dieses Festmahl. Und seine Berufskollegen und Freunde kommen dazu, Zöllner und Sünder, weil vermutlich sonst auch niemand was mit ihm zu tun haben wollte. Außer Jesus. Jesus und seine Jünger, sie sind dabei, sie essen mit diesen Leuten. Vers 11. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Pharisäer waren damals eine wichtige politische und religiöse Gruppierung. Diese Leute waren quasi die geistlichen Führer des jüdischen Volkes. Leute, die sich sehr gut im Alten Testament auskannten und die sehr darauf bedacht waren, alle Gebote einzuhalten, die jüdischen Traditionen zu bewahren. Und was diese Pharisäer außerdem kennzeichnete, war eine ausgeprägte Römerfeindlichkeit. Pharisäer, dieses Wort bedeutet wohl sowas wie die Abgesonderten, und das beschreibt sie ganz gut. Sie haben versucht, sich von fremden Einflüssen abzusondern, sich abzugrenzen von dem, was nicht, oder von den Leuten, die nicht entsprechend der jüdischen Gesetze lebten. Abstand zu nehmen. Und Zöllner waren dementsprechend aus Sicht der Pharisäer Leute, mit denen man absolut nichts zu tun haben wollte. Und dieser Jesus, der ja als jüdischer Lehrer, als Rabbi auftritt, der tut sich mit denen ab. Noch mehr, er isst mit ihnen. Und gemeinsames Essen hat im Orient schon immer einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Tischgemeinschaft bedeutet, diese Leute sind mein Umgang. Meine Freunde vielleicht. Ich mache mich irgendwie gleich mit denen. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es bei uns heute ja eigentlich ähnlich. Mein Außenbild wird ja auch irgendwie davon geprägt, mit welchen Leuten ich meine Zeit verbringe. Ich habe mich gefragt, womit man diese Festmahl beim Zöllner-Situation heute vergleichen könnte. Und ich habe ein kleines Beispiel dabei. Stellt euch einen Geschäftsmann vor. Wir nennen ihn mal Udo. Udo verkauft medizinische Masken. Jetzt kommt es zu einer Pandemie. Und plötzlich brauchen alle Leute medizinische Masken. Was macht Udo? Er erhöht seine Preise. Ja, in der Pandemie sterben Leute. Udo geht es darum, möglichst viel Geld aus der Situation zu schlagen, möglichst viel Profit zu machen. Jetzt läuft das eine Zeit lang. Udo verdient viel Geld, er wird reich. Jetzt gibt er von dem Geld, was er verdient hat, ein Dinner. Und er lädt dich ein. Wärst du dabei? Ich vermute, du hättest mindestens Hemmungen. Ja, mit so jemandem will man irgendwie nicht in Verbindung gebracht werden. Mit so jemandem will man keine Gemeinschaft pflegen. Aber genau das ist es, was Jesus tut. Und den Pharisäern passt das nicht. Ehrlicherweise nachvollziehbar. Wir müssen uns hier noch mal klar machen, Zöllner waren keine zu Unrecht diskriminierte Randgruppe. Das waren Leute, mit denen man zu Recht nichts zu tun haben wollte. Leute, die aus einer für ihre Mitmenschen schlechten Situation Profit geschlagen haben. Und darum finde ich es erstmal verständlich, dass die Pharisäer das nicht gutheißen. Wobei das bei ihnen natürlich auch noch mehrere weitere rituell-religiöse Gründe dann hat. Jetzt werden die Pharisäer wohl kaum das Haus eines Zöllners betreten haben. Das heißt, wahrscheinlich haben sie die Jünger danach auf der Straße angesprochen Und nur eine Randnotiz, ich finde es interessant, dass sie die Jünger ansprechen und nicht Jesus selber. Trotzdem erfährt Jesus irgendwie davon und er antwortet ihnen. Und hier kommen wir zur Kernstelle des Textes, die Antwort von Jesus. Vers 12. Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Jesus nutzt hier den Vergleich mit Krankheit. Und was dieses Bild zunächst einmal aussagt, ist, dass Jesus die grundsätzliche Einschätzung der Pharisäer in Bezug auf diese Zöllner und Sünder teilt. Die Situation ist nicht die, dass die Pharisäer sagen, wie kannst du mit diesen Menschen essen? Und Jesus sagt, naja, so schlimm sind die ja gar nicht. Nein, auch Jesus sieht diese Menschen wie die Pharisäer als Sünder, als Leute, die nicht so leben, wie sie sollten, als Kranke. Wenn etwas krank ist, dann entspricht es nicht mehr dem ursprünglichen Zustand. Krankheit ist eine Abweichung von dem, wie es eigentlich sein sollte. Und darum ist Krankheit auch ein gutes Bild für Sünde. Denn im Kern ist Sünde genau das, eine Abweichung von dem, wie es sein sollte. Sünde ist die Trennung des Menschen von Gott und die Handlungen, die diese Trennung unterstreichen. Die Menschen waren geschaffen als geliebte Ebenbilder Gottes, sind sie auch immer noch. Aber sie wollten und sie wollen vom Ebenbild Gottes zu Gott selber werden. Sie wollen selber festlegen, was ist richtig, was ist falsch. Und es führt dazu, dass wir die Beziehung zwischen uns, zwischen Menschen und zwischen Gott kaputt machen. Nicht mehr im ursprünglichsten Sinne menschlich sind. Das ist Sünde. Eine Abweichung von dem, wie es eigentlich gedacht war. Und Jesus präsentiert das als Krankheit und sich als den Arzt. Derjenige, der helfen kann, die Folgen von Sünde zu tragen und wieder zu dem zu kommen, wie Gott uns gedacht hat, wieder gesund zu werden. Also auch Jesus sieht diese Zöllner und Sünder wie die Pharisäer als Kranke. Aber während es bei den Pharisäern dazu führt, dass sie sich abgrenzen und diese Leute meiden, vielleicht um im übertragenen Sinn sich nicht anzustecken, hat Jesus mit diesen Menschen trotzdem Gemeinschaft. Er sieht diese Leute nicht nur als Kranke, die man meiden sollte, sondern als Menschen, die geheilt werden können. Und das macht auch, finde ich, die Mission von Jesus nochmal deutlich, auch in Vers 13, da sagt er dann, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus will Sünder zur Umkehr rufen. Er will Kranke gesund machen. Das ist Teil seiner Mission. Ich finde es eine spannende Frage. Denk da mal drüber nach, wie gehst du mit Menschen um, die in deinen Augen offensichtliche Sünder sind? Welche Menschen oder welche Personengruppen sind deine Zöllner? Ich glaube, wir haben alle solche Leute und wir haben manchmal den Eindruck, dass bestimmte Leute oder Personengruppen, dass die wirklich offensichtliche Sünder sind. Ja, welche Leute sind das bei dir? Nazis, Linksextreme, Leute mit sexueller Unmoral, Leute, die sich nur um sich selber drehen, religiöse Extremisten. Ja, oder was auch immer dir einfällt. Bei welcher Personengruppe hast du den Eindruck, also das sind wirklich Sünder und wie gehst du mit diesen Leuten um? Wenn ich mich mit einem Schild auf die Straße stelle, Ehebrecher sind Sünder, zum Beispiel, dann ist es vielleicht wahr, weil Ehebruch von dem abweicht, wie Gott sich romantische Beziehungen und Ehe vorstellt, aber es hat absolut nichts damit zu tun, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. In dem Moment, wo wir Leute oder Personengruppen als Sünder abstempeln, ist uns der andere nämlich eigentlich egal. Dann geben wir die Hoffnung auf, dass Gott ihn oder sie retten und verändern kann. Und wir übersehen noch was. Ich finde, der Text wirft nämlich noch eine Frage auf, und zwar, wer sind denn die Gesunden? Zunächst könnte ja der Eindruck entstehen im Text, naja, das sind ja dann die Pharisäer. Ja, es gibt zwei Personengruppen, Pharisäer und Zöllner, und Jesus stellt in seiner Antwort Gesunde und Kranke gegenüber. Aber wenn wir genau hingucken, sagt Jesus eigentlich überhaupt nichts darüber, wer die Gesunden sind. Die Pharisäer haben ja nicht gefragt, warum isst du mit denen statt mit uns? Woraufhin Jesus sagt, naja, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Sondern die Pharisäer fragen nur, warum isst du mit denen? Und Jesus' Antwort ist quasi, naja, mit wem, wenn nicht mit den offensichtlich Kranken als Arzt? Vermutlich haben die Pharisäer geglaubt, dass sie zu den Gesunden gehören. Aber sind die Pharisäer wirklich die Gesunden in der Geschichte? Das heißt, diejenigen, die gut vor Gott dastehen, die so leben, wie Gott es will. Und hier ist es erhellend, wenn wir uns mal ein paar andere Bibelstellen zu dem Thema ansehen. Zum Beispiel die Bergpredigt, da sagt Jesus zu den Menschen, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die Pharisäer halten sich penibel an die jüdischen Gesetze. Jesus macht deutlich, das reicht nicht. Und das bedeutet in der Konsequenz natürlich, wenn nicht mal die Pharisäer den Standard erreichen, den Gott fordert, dann ist niemand gut genug. Dann steht niemand gut vor Gott da. Und dann kommt bei den Pharisäern noch dazu, dass sie nach außen hin die Gesetze zwar formal erfüllen, aber gleichzeitig immer wieder am Kern des Gesetzes vorbeischlittern. Am Ende nicht ganz verstanden haben teilweise, wofür die Gebote letztlich da sind. An anderer Stelle sagt Jesus, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht, Recht, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, das bedeutet, die Pharisäer spenden sogar den Zehnten von Küchenkräutern. Aber dass es im Gesetz eigentlich im Kern immer um intakte Beziehungen mit Gott und meinen Mitmenschen geht, das übersehen sie. Sie praktizieren eine äußerliche Form der Religiosität. Und wie weit das geht und wie absurd das werden kann, das sieht man schön am Beispiel des sogenannten Sabbatweges. Der Sabbat war der Ruhetag, der dafür gedacht war, dass sich Tiere und Menschen von der Arbeit ausruhen können. Und darum war es nach rabbinischem Gesetz einem Juden nicht erlaubt, am Sabbat eine Wegstrecke zurückzulegen, die länger als 2000 Ellen war. Das ist ungefähr ein Kilometer. Also man sollte quasi am Sabbat nicht reisen und da wurde halt dann so eine Distanz festgelegt, ein Kilometer. Diese Regel galt nicht, wenn du auf dem Wasser warst. Ja, wahrscheinlich einfach, weil man ein Boot nicht so gut anhalten kann oder weil man eher den Wetterumständen ausgeliefert ist. Auf dem Wasser galt dieser Sabbatweg nicht. So, und was jetzt manche Leute gemacht haben, wenn man am Sabbat dann doch auf dem Landweg eine längere Reise zurücklegen wollte, man hat einfach einen Sack mit Wasser gefüllt, auf sein Reittier gelegt und sich auf diesen Sack gesetzt, weil dann war man ja auf dem Wasser unterwegs und der Sabbatweg galt nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen witzig, aber eigentlich ist es traurig. Ja, weil wir sehen, es geht nur noch um eine formale Erfüllung der Gebote, um Buchstaben, um Wortklauberei und nicht mehr um den tatsächlichen Sinn der Gebote. Die Pharisäer meinen, durch ihre formale Gesetzeserfüllung alles getan zu haben, gut vor Gott dazustehen. Und dabei schießen sie am Herz des Gesetzes vorbei und entwickeln solche heuchlerischen Verhaltensmuster. Die Pharisäer sind in dieser Geschichte nicht die Gesunden. Es sind diejenigen, die ihre Krankheit nicht sehen. Es sind diejenigen, die sich für gesund halten und deswegen auf die herabblicken, die krank sind. Wo fühlt ihr euch als Gesunde? Im geistlichen Sinn. Vielleicht, weil ihr ganz gute Menschen seid. Vielleicht eure geistlichen Pflichten erfüllt, in den Gottesdienst geht, Bibel lest, betet, spendet. Gute und wichtige Dinge. Aber in dem Moment, wo wir den Eindruck haben, jetzt schuldet mir Gott was, jetzt stehe ich gut vor Gott da, eigentlich brauche ich Jesus gar nicht mehr, da betrügen wir uns selbst. Wir alle brauchen Jesus. Diese guten Dinge, das Befolgen der Regeln, die Gott aufgestellt hat, sollen nicht dazu führen, dass wir den Eindruck haben, wir brauchen Gott eigentlich gar nicht. Oder dass wir uns über andere erheben, die nicht so gut nach Gottes Gesetzen leben wie wir. Dass wir auf sie herabblicken. Die Tatsache, dass niemand aus sich selber gut vor Gott dasteht, bedeutet, dass wir keinen Grund haben, auf andere herabzublicken. Wir haben keinen Grund. Sogar dann nicht, wenn wir von außen gesehen offensichtlich besser nach Gottes Maßstäben leben als jemand anderes. Ja, es ist vielleicht ein bisschen so, wie als würden eine Schnecke und eine Schildkröte ein Wettrennen machen und es geht darum, in 10 Tagen einmal um die Welt. Und dann nach einiger Zeit ist die Schildkröte schon hunderte Kilometer weiter weg und sie guckt nach hinten und denkt sich oder sagt, also diese Schnecke, die wird es niemals schaffen. Ja, also es ist ja lächerlich, also wie soll die jemals am Ziel ankommen? Und das Traurige ist, die Schildkröte wird auch nie am Ziel ankommen, weil sie ist auch viel zu langsam. Ja. Das Problem der Pharisäer ist nicht, dass sie die Gebote halten, also dass sie Gas geben auf der Strecke, auf der Rennstrecke. Ihr Problem ist auch nicht, dass sie erkennen, dass die Zöllner und Sünder schlecht leben. Also, dass sie sehen, na, die Schnecke wird nie ins Ziel kommen. Ihr Problem ist, dass sie selber nicht sehen, dass sie auch nicht ins Ziel kommen werden. Dass sie die Augen vor ihrer eigenen Schuld verschließen, vor ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Und dass sie sich dann über die erheben, die äußerlich schlechter leben, dass sie kaltherzig geworden sind. In dem Moment, wo wir uns über andere Leute wegen unserer Taten erheben, machen wir uns heiliger, als wir sind. Dann übersehen wir, dass wir auch Sünder sind. Und das sollte uns dazu veranlassen, barmherzig miteinander umzugehen. Schuld nicht wegzureden, auch nicht gut zu heißen. Durchaus zur Umkehr aufrufen, aber demütig sein und den anderen als Menschen annehmen. Es ist gut, dass die Pharisäer alle Gebote bis ins kleinste Detail befolgen wollen, aber am Ende geht es um Barmherzigkeit gegenüber anderen. Es geht nicht um die reinen Worte des Gesetzes oder um eine formale Erfüllung der Anforderungen. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, ist ja auch dann das, was Jesus sagt. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Und das muss man sich hier nochmal bewusst machen. Jesus steht hier Leuten gegenüber, die sich sehr gut in der Bibel auskennen. Und er sagt zu ihnen, geht und guckt nochmal in eure Bibel. Versucht zu verstehen, was dieser Satz bedeutet, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Das ist ein Zitat aus Hosea, einem Buch im Alten Testament. Was bedeutet Barmherzigkeit hier konkret? Was will Jesus hier von den Pharisäern? Heißt es, die Pharisäer sollen einfach darüber hinwegsehen, wie diese Zöllner und Sünder leben? Sie sollen es nicht so eng sehen? Das glaube ich nicht. Auch Jesus hat immer wieder sehr klare Standpunkte bezogen, zum Beispiel in der Bergpredigt. Und trotzdem merken wir, dass es Leute zu Jesus hinzieht, die nicht nach diesen Standards leben, weil er ihnen mit Barmherzigkeit und Annahme begegnet. Er schließt keinen von vornherein irgendwie aus. Er ist sehr klar darin, was richtig, was falsch ist, aber er wendet sich Menschen zu, die nicht so leben und die zu ihm kommen. Er sieht die Chance, dass sich was ändern kann bei diesen Menschen, nämlich durch ihn. Die Pharisäer haben die Zöllner und Sünder abgestempelt, abgeschrieben. Jesus begegnet ihnen und er lässt sich auf sie ein, er lässt sich von ihnen einladen. Ich mag diesen Text sehr gerne. Ich finde, er zeigt Gottes Herz, nämlich, dass Gott Sünder nicht wegstößt, sondern dass er sie einlädt, zu ihm zu kommen und sich verändern zu lassen. Ich möchte noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen, ein paar Gedanken, was wir aus dem Text mitnehmen können. Zum einen, finde ich, sehen wir schön, wer Jesus einlädt, zu dem kommt er auch. Und das ist was wir immer wieder wahrnehmen. Jesus macht seine Annahme nicht von deiner Vorgeschichte abhängig. Er kommt zu jedem, der ihn da haben will. Und gleichzeitig drängt er sich denen nicht auf, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und das ist eine Ermutigung für uns. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wird er in dein Leben kommen. Unabhängig davon, ob du ein guter Mensch bist oder was du getan hast. Und nur um das nochmal ganz klar zu machen, Jesus heißt es nicht gut, wie diese Zöllner und Sünder leben. Jesus hasst Sünde, aber genau deswegen hat er Gemeinschaft mit Sündern. Er will sie zur Umkehr rufen. Er will, dass sie wieder in diese intakte Beziehung mit Gott kommen. Der Text zeigt uns auch, wie wir mit unseren Mitmenschen und deren Sünde umgehen können. Jesus grenzt sich nicht von Leuten ab, die nicht so leben, wie Gott es will. Er sieht sie als Kranke, aber er hat Gemeinschaft mit ihnen. Auch wir sollten uns nicht von denen da draußen abgrenzen, von denen, die Gott nicht kennen. Wir sollen uns nicht abgrenzen, sondern Gemeinschaft mit anderen haben, die nicht nach den Standards leben, die wir für gut und Gott gegeben halten, unabhängig davon, dass wir uns da ja manchmal selber nicht ganz einig sind, was da eigentlich alles dazugehört. Ja, Kirche ist nicht dafür gedacht, dass wir unsere Bubble schaffen, in der wir zufrieden sind und wo wir mit unserem geistlichen Fortschritt prahlen. Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder, wo sie vom Arzt Jesus geheilt werden. Wenn wir uns abgrenzen von Leuten, die Gott nicht kennen, dann zeugt es nur davon, dass wir die Augen für unsere eigene Schuld verschließen. Und das ist ein Problem. Die eigene Bedürftigkeit nicht wahrhaben zu wollen, blockiert den Weg zu Gott. Und wir sehen das bei den Pharisäern. Zumindest an dieser Stelle und auch an vielen weiteren Stellen, nur als kurzer Einschub, ich sage es immer, die Pharisäer, so ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Es gab auch andere, mit denen Jesus auch gegessen hat zum Beispiel. Aber der Tenor durchs Neue Testament oder jetzt eben an dieser Stelle sehen wir die Pharisäer in dieser Rolle als diejenigen, die ihre Krankheit nicht sehen. Wir sehen, dass Jesus diesen Menschen, die nach außen religiös sind, heilig tun, aber die Notwendigkeit von Veränderungen in ihrem Leben nicht sehen wollen, dass er denen eher hart begegnet. Jesus ist hart gegenüber denen, die denken, sie wären gut, die sich dann über andere erheben und unbarmherzig mit ihnen umgehen. Im Buch Jesaja im Alten Testament sagt Gott, dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Es gibt tatsächlich auch mehrere Stellen im Neuen Testament, wo davon die Rede ist, dass wir uns von Leuten distanzieren sollen, die sich Christen nennen, aber überhaupt kein Interesse haben, sich von Jesus verändern zu lassen oder ihre eigene Schuld zu sehen. Ja, auch zu den Pharisäern, die religiös sind, aber keinen Veränderungsbedarf sehen, sagt Jesus, geht und guckt nochmal in eure Bibel. Und nur am Rande bemerkt, eigentlich ist das auch schon Gnade. Jesus könnte sie auch einfach ignorieren. Er könnte auch sagen, es geht euch nichts an, mit wem ich meine Zeit verbringe. Aber er zeigt ihnen, was ihr Problem ist. Er gibt ihnen die Chance zu sehen, dass sie auch zu den Kranken gehören. Kirche besteht aus Menschen, die verstanden haben, dass sie auch zu den Kranken gehören. Und die Jesus in ihr Leben einladen, damit er ihre Herzen verändert. Aber auch hier müssen wir uns bewusst sein, wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird er uns zwar verändern, aber über Zeit. Und die Realität ist, dass wir noch in dieser Welt leben und dass wir immer wieder sündigen, umkehren, wieder sündigen, wieder umkehren und so weiter. Wir werden in diesem Leben nicht dahin kommen, nie mehr zu sündigen, und das gilt für uns alle. Und darum sollten wir miteinander barmherzig umgehen, Sünde nicht gutheißen, auch ansprechen, aber die Menschen annehmen. Wohlwollend und barmherzig, denn wir sind nicht besser. Und das ist eine sehr schwierige Balance, diese Balance zwischen Klarheit über das, was wir als Gott gegeben gut und richtig sehen, und Liebe gegenüber den Menschen, Annahme. Und ich glaube, dass ein ganz großer Schlüssel dafür Demut ist. Demut als Gegensatz zu Hochmut. Nicht in die Falle der Pharisäer hier in der Geschichte zu tappen, uns über andere zu erheben, weil wir meinen, wir wären besser. Demut ist, glaube ich, ein Schlüssel für den guten Umgang mit der Schuld anderer. Welche Kultur wollen wir als Kirche leben? Eine Kultur der Gnade. Und was das für den Umgang mit eigener und auch mit fremder Schuld bedeutet, das haben wir uns ein bisschen im Text angesehen. Und ich möchte zum Abschluss noch einen Vers aus dem Römerbrief vorlesen, viermal. Und zwar in Römer 15, Vers 7, da schreibt Paulus: Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wo glaubst du, dass du wegen deiner Schuld nicht zu Jesus kommen kannst? Dass deine Schuld zu groß ist? Dass Jesus mit dir gar nichts zu tun haben will? Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wo fühlst du dich als gesunder und erhebst dich über Leute, die du als Kranke wahrnimmst? Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Amen.